Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Wenn von Ortskräften gesprochen wird, dann sind Einheimische in Afghanistan gemeint, die beispielsweise für die Bundeswehr gearbeitet haben. Nach der Machtübernahme der Taliban fürchten sie um ihr Leben. Deutschland hat, wenn auch viel zu spät, damit begonnen, diese Ortskräfte außer Landes zu bringen. Fraglich ist allerdings, wie viele es dann überhaupt noch schaffen werden. Brandenburg kommt bei alledem eine besondere Bedeutung zu, denn in Doberlug-Kirchhain sollen diese Menschen ankommen. Dort befindet sich die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung des Landes. RBB-Reporterin Iris Wußmann hat sich vor Ort schon mal umgeschaut.
Große Zelte für die medizinischen Untersuchungen, für Corona-Tests und auch für die Essenausgabe stehen vor dem langen Wohnblock, in dem die Menschen aus Afghanistan die oberen Etagen beziehen werden. Bis zu 350 nimmt Brandenburg insgesamt auf. Wie viele morgen kommen werden, weiß auch der Chef der zentralen Ausländerbehörde Olaf Janssen nicht.
Die Lage ist wirklich unübersichtlich. Also wir rechnen mit 100 bis 200. Aber es können noch mehr werden, weil wir nicht wissen, wie viele Leute tatsächlich das Flugzeug besteigen und wie viele davon Ortskräfte sind.
Vom Flughafen Frankfurt am Main werden sie in Bussen nach Doberlug-Kirchhain gebracht. Hier kommen sie, egal wie das Testergebnis ist, für 4 Tage in Quarantäne. Das DRK als Träger der Einrichtung will diese aber vor allem für die Familien so erträglich wie möglich gestalten. Es gibt einen Spielplatz, ausreichend Betreuer, auch für Traumatisierte, heißt es. Die letzten Zimmer werden gerade vorbereitet mit Bettwäsche, Handtüchern, Hygiene. Artikeln, einem Willkommenspaket zu Objektleiter Sebastian Berg.
Das ist natürlich ein Personenkreis, der jetzt besondere Aufmerksamkeit hervorruft bei allen. Und das ist eine emotionale Geschichte. Ja, ich denke, es lässt hier keinen kalt. Sind wir sehr froh darüber, in der Katastrophe da unsere Hilfe anbieten zu können.
Nach rund 5 Tagen werden die Ortskräfte dann mit negativem PCR-Test von den Bundesländern abgeholt, auf die sie nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt werden. Dann kommen die nächsten nach, so Olaf Janssen.
Das hoffe ich doch, dass noch mehr Flüge kommen. Unser Anliegen, also von den Ortskräften, besonders natürlich, dass sie hier willkommen sind und eben versuchen, hier einen Schritt in die Gesellschaft zu helfen, nicht, sich zu integrieren.
In Doberlug-Kirchhain selbst werden die Menschen wohl nicht so viel von den Neuankömmlingen merken. Dass diese gerade hier das erste Mal nach unsicheren Tagen zum Luftholen und Ausruhen kommen sollen, das sehen diese Einwohner positiv.
Ich denke, jeder Mensch hat das Recht darauf, dass ihm schon geholfen wird. Gute Aktion, was da gerade läuft.
Ich finde das vollkommen in Ordnung. Man hätte schon viel früher dran denken müssen. Grundsätzlich in Ordnung. Wir haben Platz, um so viel abzugeben.
Ich finde es natürlich gut erstmal, dass sie von dort weggeholt werden. Jeder andere, der von uns irgendwo festhängt oder mit irgendjemandem zusammengearbeitet hat und jetzt in Gefahr gerät, ist vollkommen klar. Die müssen definitiv raus aus dem Land. Dass sie natürlich jetzt in so einer Unterkunft wie da oben, sage ich jetzt mal, untergebracht werden, ist bestimmt hoffentlich bloß eine Notlösung. Weil die haben dasselbe Recht auf ihre Wohnung und auf eine Unterkunft hier in Deutschland, weil sie ja auch für uns gearbeitet haben. Plätze sind vorhanden. Ich meine, dumm ist natürlich immer, dass der Steuerzahler das alles zahlt. Aber wir haben die Einsätze auch bezahlt.
Gehört haben wir Stimmen aus Doberlug-Kirchhain. Dort werden Menschen aus Afghanistan erwartet. Und der Bericht kam von RBB-Reporterin Iris Wußmann. In Berlin wird ja im September nicht nur ein neuer Bundestag gewählt, neu gewählt wird auch das Abgeordnetenhaus. Und das ist inzwischen auch kaum noch zu überhören. Tut sich Rot-Rot-Grün schon in normalen Zeiten mitunter recht schwer, knirscht es aktuell vor allem zwischen den Linken und der SPD. Passend dazu, die SPD-Fraktion hat überraschend die Besetzung von 2 Spitzenposten vertagt. Weder die Stelle des Polizeibeauftragten noch die Nachfolge der Datenschutzbeauftragten werden vor der Wahl besetzt, hieß es auf Nachfrage des RBB. Sebastian Schöbel aus unserer landespolitischen Redaktion hat die Details dazu.
Monatelang hatten SPD, Linke und Grüne nach geeigneten Kandidaten gesucht. Doch irgendwie wollte niemand Berlins erster Polizeibeauftragter werden. Und auch die Nachfolge der Landesdatenschutzbeauftragten Maja Smolczyk schien niemanden wirklich zu reizen. Nach RBB-Informationen sagte gut ein 50 Kandidaten ab. 5 Wochen vor der Wahl schien es nun aber doch noch zu klappen. Für den Posten des Polizeibeauftragten, der Hinweise auf Fehlverhalten von Polizistinnen und Polizisten prüfen soll, sollte ein Richter des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg nominiert werden, sagt Linken-Innenexperte Niklas Schrader.
Wir brauchen diese Stelle dringend. Wir haben immer wieder Vorwürfe gegen die Polizei, dass sie unrechtmäßige Gewalt anwendet. Wir haben rechte Chatgruppen, wo es sehr sinnvoll wäre, wenn es eine Instanz gäbe, an die sich Polizisten auch außerhalb des Dienstwegs wenden könnten.
Der Kandidat sei von der SPD vorgeschlagen worden, so Schrader. Auch für den Posten der Datenschutzbeauftragten habe man sich auf eine Kandidatin geeinigt. Umso überraschender kam dann die Nachricht, dass ausgerechnet die SPD-Fraktion am Dienstag entschied, Vor der Wahl werde man weder diesen Posten besetzen noch den der Datenschutzbeauftragten. Eine Vorwarnung dafür habe es nicht gegeben, sagt Grünen-Fraktionschefin Antje Kappek und zeigt sich verärgert, denn der Vertrag der jetzigen Datenschutzbeauftragten Maja Smolcik ende unwiderruflich am 1. Oktober.
Sprich, die Behörde ist dann unbesetzt und ohne Leitung. Unserer Meinung nach muss es ja eine Nachbesetzung geben. Denn auch das Thema Datenschutz ist in Zeiten von Corona eines, was man ganz besonders auch betrachten muss.
Während Kappek von einem Ärgernis sprach, sieht die Linke bereits erste Absetzbewegungen der SPD von der rot-rot-grünen Koalition hin zu CDU und FDP. Die Sozialdemokraten kontern, Grüne und Linke würden sich im Bund schließlich auch gegen die Besetzung politischer Ämter kurz vor Wahlen aussprechen. Dass sie das in Berlin nun fordern, sei ein Widerspruch, den niemand in der Bevölkerung verstehe, sagte SPD-Fraktionschef Saleh dem RBB. Vor allem um den Posten des Polizeibeauftragten hatte die Koalition lange gerungen. Dass die Stelle nun weiter unbesetzt bleibt, ist ein klarer Misserfolg. Und wird die ohnehin angespannte Stimmung bei Rot-Rot-Grün wenige Wochen vor der Wahl nicht gerade verbessern.
Das waren Infos von Sebastian Schöbel. Immer wieder wird ja gewarnt und doch passiert es. Accounts werden gehackt, Konten geräumt, aber auch nur möglich, wenn man vorher fahrlässig war, einen Anhang in der Mail geöffnet, beispielsweise auf eine Fake-Seite reingefallen oder auch am Telefon persönliche Daten preisgegeben. Und das gibt's auch in Brandenburg. RBB-Reporter Daniel Masto kennt ein Beispiel aus Cottbus.
Sabine Müller sitzt vor ihrem Computer. Der Name ist frei erfunden, ihren richtigen möchte sie nicht nennen. Über Google sucht sie die Online-Seite ihrer Bank. Sie glaubt, die Seite gefunden zu haben und öffnet sie.
Die genauso aussah wie die Seite halt, wenn ich mein Online-Banking mache. Dann nahm halt das Unheil dann seinen Lauf. Die wollten dann, dass ich immer eine Nummer eingebe und habe die Nummer eingegeben. Und dann habe ich halt wirklich gemerkt an meinem Handy, wie die Überweisungen abgegangen sind.
Mal 300 Euro, dann 500 Euro. Im Sekundentakt piept ihr Handy.
Piep, piep, piep. War das Geld weg. Und dann stand da auf meinem Handy, bitte rufen Sie sofort diese Nummer an. Die Überweisungen sind nicht von Ihnen getätigt worden.
Über 4.000 Euro sind von jetzt auf gleich von ihrem Konto verschwunden. Sie lässt ihr Konto sperren und sucht Hilfe bei ihrer Bank. Genau das ist der richtige Weg, erklärt Alexandra Marr. Sie ist die Vertriebsdirektorin der Direktion Nord der Santander, auch zuständig für Cottbus.
Erstmal, um den Schaden zu melden, um dass wir dann auch behilflich sein können für die Kunden. Und ganz wichtig ist dann auch Strafanzeige bei der Polizei.
Auch das hat sie getan. Bei dem Gespräch mit ihrer Bank wird festgestellt, dass das Geld nach Italien geflossen ist.
Die Mitarbeiterin, die hat sich so viel Mühe gegeben. Die hat wirklich fast 2 Stunden mit mir rumgeackert und mussten viel ausfüllen und schreiben und machen. Und einen Tag später war halt das Geld dann wieder auf dem Konto oben.
Erstattet von der Bank, die nach einer Prüfung bestätigen konnte, dass das Geld durch einen illegalen Zugriff eines Dritten entwendet wurde. Doch wie können sich Bankkunden gegen solche Angriffe schützen? In diesem Fall sollte die Online Seite der Bank immer direkt eingegeben werden, erklärt Alexandra Mahr.
Und es ist auch wichtig, keine Einträge von Suchmaschinen zu verwenden, weil dahinter könnten sich gefälschte Seiten befinden.
Sabine Müller wird bei den nächsten Online-Überweisungen wohl zweimal hinsehen, denn ein etwas mulmiges Gefühl bleibt.
Ich habe dann schon ein bisschen Muffensausen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da darf ich noch nicht dran denken.
Also Augen auf und das nicht nur beim Online-Banking. Der Bericht kam von Daniel Masto. Gut verlaufene Schwangerschaften, überglückliche Eltern, niedliche Babys, das sind wohl Stichworte, die einem beim Begriff Hebamme einfallen. Bislang ein Ausbildungsberuf über 3 Jahre, aber künftig muss ein duales Studium absolviert werden, und zwar über 4 Jahre. Das allererste Semester mit 30 Studentinnen geht nun im Herbst in Cottbus und Senftenberg an den Start. Ob und was sich da künftig in der Ausbildung ändert, das weiß RBB-Reporterin Anke Blumenthal.
Vorsorge, Kreißsaal, Wochenbett, die Hebamme mal verständnisvoll, mal resolut. Die gründliche Ausbildung dafür soll bleiben, versichert Andrea Stewig-Nitschke, die 20 Jahre lang Hebammen in Cottbus ausgebildet hat.
Diese hohe, hohe Erfahrungskompetenz, auch der Hebamme in über viele, viele Jahre aufgebaut, diese Erfahrungskompetenz ist sehr, sehr wichtig.
Zur Erfahrung soll nun das Fachwissen auch aus anderen Bereichen kommen. Etwas, das in den meisten anderen europäischen Ländern längst Usus ist. Die Hebamme mit Abitur und Hochschulabschluss. Und nicht alle werden nur in Kliniken angestellt sein, sagt die Leiterin des neuen Studiengangs, Franziska Rosenlöcher.
Die zum Beispiel eine eigene Praxis haben oder an einem Geburtshaus tätig sind. Und diese Bereiche bekommen auch mehr Raum als in der Ausbildung, dass da die zukünftigen Absolventinnen besser darauf vorbereitet sind, gerade hier im ländlichen Raum in Brandenburg selbstständig dann später in der Freiberuflichkeit arbeiten zu können.
Business, aber auch mehr Wissen in Psychologie oder im Miteinanderreden, das alles steht im Lehrplan des vierjährigen Bachelorstudiums.
Die Arbeit in Konfliktsituationen in Familien, wo die Hebamme auch immer mehr Einblick erhält. Also so dieser Bereich Soziologie und Gesellschaft ist auch jetzt mehr mit vorhanden.
Forschung zum Thema Kinderkriegen gibt es viel, sagt Andrea Stewig-Nitschke vom Kartim-Klinikum.
Was hat denn der Umgebungsraum bei einer Entbindung für einen Einfluss für das Wohlbefinden der Frau, für den Ablauf der Entbindung? Also solche Dinge, aber auch ganz fachspezifisch, werden dann wissenschaftlich mitbearbeitet.
Das CTK ist Kooperationspartner in diesem neuen Studiengang der BTU. Mit 17 eigenen Praxisplätzen. Insgesamt werden es 30 junge Frauen sein, die ab Herbst in Senftenberg mit dem Studium beginnen. Was ebenfalls neu ist, jede Studentin bekommt eine eigene Praxisanleiterin.
Was das Wesentliche ist, dass diese Theorie verknüpft wird mit dem Erfahrungswissen aus der Praxis und dass diese Menschen zusammenkommen. Und das kann man sehr gut über Ausbildungsbegleitung und Praxisanleitung machen.
Über 150 Frauen hatten sich beworben. Nur Frauen?
Die Frage bekomme ich immer. Bisher haben sich keine Männer beworben und wir würden natürlich genauso behandeln, aber es gab keine Bewerbung.
Also, wie gehört, Männer dürfen sich ja auch sehr gerne bewerben für das neue Studium zur Hebamme. Und wir haben gehört den Bericht von Anke Blumenthal. Stichwort Wahlen und Kandidaten, da habe ich noch was. Eine kuriose Geschichte aus Brandenburg. Da wird nämlich bei der Bundestagswahl ein Kater auf dem Wahlzettel stehen. In Dahme-Spreewald, Teilen von Oberspreewald-Lausitz und Teltow-Fleming, kann ein Kreuz bei Bobby gemacht werden. Nein, kein Witz. Was sich dahinter verbirgt, erläutert Matthias Gindorf mal.
Dass für Kater Bobby bei der Bundestagswahl abgestimmt werden kann, ist kein Gag, um etwa Lücken im Wahlsystem auszuloten. Das Tier ist durch ein Missverständnis auf dem Wahlzettel gelandet. Bobby gehört dem Tierpfleger Michael Gabler aus der Gemeinde Niederer Fleming. Der 48-Jährige tritt als parteiloser Kandidat an. Beim Abgeben seiner Unterlagen beim Wahlleiter sollte er mit einem Stichwort seine Politik beschreiben. Michael Gabler dachte allerdings, dass es ein internes Passwort sein soll und gab Bobby an. So steht jetzt auf dem Wahlzettel über dem Namen des Kandidaten der Name seines Katers. Änderungen sind nicht vorgesehen, die Wahlzettel sind bereits gedruckt.
Tolle Sache. Ein Kater als Kandidat bei der Bundestagswahl. Sowas hat es bislang überhaupt noch nicht gegeben. Der Bericht von Matthias Gindorf und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Die Sendung finden Sie als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.